Ja, hi und herzlich willkommen zum 34. Mal WTF Wissenschaft trifft Freundschaft. 34, wow. Claudia und Nora kennt ihr schon von einigen anderen Folgen, Holm und mich sowieso. Nora war am 8. Mai letzten Jahr bei uns und Claudia schon häufiger. Jochen und Marcel kennt ihr wahrscheinlich auch, aber nicht durch WTF. Trotzdem stellt euch doch euch alle vier doch mal nochmal vor, wer ihr seid, was ihr macht und ja, Claudia, Ladies first, oder?
Ja, ich weiß ja immer nicht noch, ob ich eine Lady bin, aber gut, ja. Ich bin Claudia Preiß, ich bin Kulturwissenschaftlerin, habe sehr lange studiert und da überlegt, nee, jetzt machst du lieber doch was anderes mit dem Ding und arbeite jetzt für in der bösen Wirtschaft bei einer großen Versicherung. Und bin aber weiterhin skeptisch und wissenschaftlich unterwegs. Ne?
Dankeschön. Nora, wer bist du?
Ich bin Nora Pösel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni Bochum und forsche da für meine Dissertation zu den Zusammenhängen von sogenannten alternativen Heilmethoden und Verschwörungstheorien und rechten Ideologien. Habe aber auch quantitativ jetzt ein Forschungsprojekt gemacht zu Diskriminierungserfahrungen und Demokratie- und Partizipationsvorstellungen von Jugendlichen an berufsbildenden Schulen zusammen mit Karim Feraidoni. Genau, und ich habe Soziologie und Gender Studies studiert.
Okay, super, vielen Dank. Jochen, wer bist du?
Ja, hallo, mein Name ist Jochen Blom. Ich bin Bioinformatiker, habe im mythenumrankten Bielefeld studiert, da dann auch meinen Doktor gemacht in Bioinformatik und Genomforschung. Bin dann nach Gießen ins schöne Hessen gewechselt und bin da jetzt an der Justus-Liebig-Universität Studienkoordinator für Bioinformatik und Systembiologie. Bin da auch zu den Skeptikern gestoßen vor knapp einem Jahrzehnt. Nebenher bin ich manchmal auch als Science Slammer aktiv und ja, ich glaube, das war es eigentlich.
Ja, klingt doch gut. Und Marcel? Wer bist
Ja.
du?
Ich bin Marcel Lewandowski, ich bin Politikwissenschaftler und Autor und forsche mittlerweile im 16. Jahr zu Populismus im Vergleich, sowohl qualitativ als auch quantitativ und habe so viel Eigenwerbung, muss jetzt mal sein, wo ich schon eine Plattform bekomme, jüngst dazu ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise es kommt jetzt nächste Woche raus, was Populisten wollen, beim Verlag Giepenheuer und Witsch. Da geht es übrigens auch ein Kapitel über Woke drin, beziehungsweise Anti-Woke.
Genau, das ist ja heute unser Begriff, unser Kampfbegriff Woke. Marcel, wenn ich dich jetzt hier gerade schon dran habe, erklär mir doch mal, ich wäre jetzt 5 Jahre alt, erklär mir mal, was heißt denn Woke sein überhaupt?
Na, Woke sein hat eine lange Geschichte. Ursprünglich kommt der Begriff ja aus der amerikanischen Bürgerbewegung, vor allem aus der schwarzen Bürgerbewegung und hatte eigentlich so den Hintergrund, dass man sagte, man will auf real existierende Missstände aufmerksam machen und man möchte auch selber als Individuum verinnerlichen, dass es diese Missstände gibt und dass man sich gegen diese Missstände stellt. Und das Ganze hat sich so ein bisschen nochmal, ist nochmal so ein bisschen zutage getreten im Kontext der Black Lives Matter Bewegung. Da ist das als Begriff noch einmal aufgetaucht, hat aber inzwischen aus meiner Sicht vor allem einen negativen Zungenschlag bekommen. Wir sprechen aus meiner Sicht bei gut, ich erkläre das jetzt nicht wie einer Fünfjährigen, glaube ich. Es würde nicht funktionieren, aber ich muss es trotzdem einfach zu halten. Wir sprechen, glaube ich, über Woke vor allem so im Kontext von Anti-Woke. Also da ist das, wo dieser Begriff eigentlich immer fällt. Das ist weniger eine Selbstbezeichnung, beispielsweise von linken Studierenden, sondern das ist eine Bezeichnung, die verwendet wird, um auf bestimmte Gruppen hinzuweisen. Und dieser Begriff bezeichnet so ein wenig diese Vorstellung, da gibt es bestimmte Gruppen, meistens sind es akademische Gruppen, die einen moralisch aufgeladenen Holier-than-thou-Habitus an den Tag legen. Und mit Woke werden dann teilweise auch so Vorstellungen verbunden wie Demokratiefeindlichkeit, Antipluralismus, Tribalismus, Menschen im Diskurs fertig machen und so weiter. Aber wie gesagt, das sind vor allem negative Zuschreibungen, die insbesondere im politischen Raum, das ist das, was mich interessiert. Es gibt sicherlich noch andere, auch Diskussionen in der Wissenschaft selbst, aber im politischen Raum begegnet mir das vor allem so im Kontext der Rechten, vor allem in den USA, es schwappt so ein bisschen auch nach Europa über. Aber Ron DeSantis beispielsweise, der Gouverneur von Florida, hat gesagt, in Florida, Florida is the place where woke will die. Also das spielt da eine ganz große Rolle in den Strategien.
Und es hat
Das war jetzt
tatsächlich auch ein,
nicht kurz, ne?
ja, war aber sehr gut erklärt. Es hat ja also tatsächlich auch dann den Bedeutungswandel gegeben, dass Leute sich gar nicht mehr selber so bezeichnen und
In
es auch
Florida gab es ja
wirklich
auch diesen
was anderes
Stop
bedeutet,
Woke
ne?
Act, wo Woke dann als Akronym benutzt wurde und dann so in Großbuchstaben dann dahingestellt wurde, um also allerlei, sagen wir mal, politische Tendenzen, die man so als links empfindet, damit zu einzuschränken.
Ja, also ich würde sagen, dass es, und das ist jetzt nicht für eine Fünfjährige erklärt,
Ihr
aber
dürft es
es ist,
als erklären, als wenn ich 20 wäre.
okay, es ist mittlerweile zu sowas wie quasi, es gibt diesen Begriff des leeren Signifikanten, im Grunde eines Begriffs, der je nach Diskurs einfach aufgeladen wird und mit Bedeutung gefüllt wird, wie es gerade passt. Und dazu ist Woke im Grunde mittlerweile geworden. Also nicht nur als rechter Kampfbegriff, sondern auch in der innerlinken Debatte. So hat es sich entwickelt. Aber mittlerweile sagt zum Beispiel Markus Söder auch so Sätze wie, es droht eine düstere Woke-Wolke unseren weiß-blauen Himmel zu verdunkeln. Und das zeigt ja auch, dass, also dieser Begriff der Identitätspolitik wird halt auch immer tatsächlich aus dem rechten Lager den Woken unterstellt, aber inwiefern das auch zu einem identitätspolitischen Begriff aus rechter Seite geworden ist oder aus konservativer Seite, wo sich quasi eigene Identität darüber generiert wird oder konstruiert wird, sich gegen Woke zu, ja, zu generieren, zu gerieren.
Wie ist Woke? Also ich nenne es jetzt immer mit unsichtbaren Anführungsstrichen. Was hat das mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Vielleicht auch Nora direkt nochmal.
Naja, ursprünglich hat es ja eben diese Ursprünge auch in dem Wachsein im Grunde auch für rassistisch motivierte Polizeigewalt, aber auch Diskriminierung aller Art und hat vielleicht da als Überbegriff kann man mit Intersektionalität da argumentieren, also Leute, die insgesamt für Diskriminierungsformen und ihre Verschränkungen insgesamt aufmerksam sind, die versuchen zu reflektieren, sowohl bei sich, aber eben auch gesellschaftlich. Also es geht halt auch um strukturelle Diskriminierung, die halt oft dann auch einfach von anderer Seite quasi versucht wird zu verleugnen, wo gesagt wird, es gibt keinen strukturellen Rassismus, es gibt keinen strukturellen Sexismus, sondern es wird alles auf so eine individuelle Ebene geschoben und dann wird quasi aufgemacht, dass ja, dass nur auf Identitäten versucht wird zu reduzieren, zum Beispiel in dieser innerlinken Debatte, anstatt jetzt quasi sich auf den Kampf gegen den Kapitalismus oder auf die Bourgeoisie, also dass da auch dieser Vorwurf ist, es gäbe eine Spaltungstendenz durch die Woken, weil alles quasi in diesen identitätspolitischen Konflikt gesteckt wird. Das heißt, ja, es hat insofern mit Diskriminierung zu tun, als dass der Ursprung da war, aber auch, dass er natürlich jetzt genutzt wird, um wiederum auch Personen zu diskriminieren und zu sagen, eure Bedürfnisse, eure Ansätze sind nicht wichtig und eigentlich gibt es überhaupt nicht die Diskriminierung, von der ihr redet.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Claudia, wie siehst du das?
Was genau?
Ja, war jetzt eine
Ob
unsauber gestellte Frage. Dass ja Woke diesen Bedeutungswandel erfahren hat von einer Selbstbezeichnung, die eine Bedeutung hatte, zu jetzt diesem, wie hast du es genannt, Nora, be
Lehrer
bedeutungsleeres.
signifikant.
Ja.
Ich glaube, das, was an Woke kritisiert wird, oder dieses Phantom oder dieses wabernde Ding da, woran sich abgearbeitet wird, ist nicht nur der eine Bedeutungswandel von hier praktisch diesem einen Begriff, der mal was heißen sollte, und es ist irgendwie diskriminierungsfrei und sensibel und so weiter und auf Sachen zu achten und zu gucken, dass es den Leuten irgendwie besser geht, als wenn man nicht drauf achtet, dann zu so einem Anti-Raster entwickelt, sondern auch, dass es so ähnliche Kritiken früher auch schon gab. Also, und da nehme ich jetzt mal nicht nur hier die Political Correctness, wo man ganz genau die gleichen Kritiksachen, ja, ihr redet ja nur über die Sprache oder das ist ja reines Virtue Signaling, was ihr hier macht, und ihr kümmert euch gar nicht um die darunterliegenden Sachen, sondern noch viel, viel länger. zurück, also so ein Bedeutungswandel. Also er denkt da schon hier ans 18. Jahrhundert, also praktisch ziemlich am Ende der Aufklärung, auch sowas wie eine, ja, nicht Gegenbewegung, weil das ist es nicht. Kultur kommt so in Wellen und dann werden halt Sachen hinten raus ergänzt. Es hieß Empfindsamkeit. Und da ging es auch darum, man möge doch nicht nur irgendwie alles komplett rational und emotionsfrei betrachten, sondern auch, also heute würde man sagen, Empathie oder Achtsamkeit oder sowas da auch darauf anzuwenden und nur die Menschen seien anständig, die auch empfindsam seien. Und nicht nur in Deutschland hieß es Empfindsamkeit, aber in UK wirklich auch Sentimental Journey hieß es. Und das meinte nicht sentimental oder sonst was, sondern nachdenklich, empfindsam und so weiter. Diese Bedeutungswandel sehen wir immer wieder. Und ja, immer wieder wird es dann das, was gut gemeint war. Und da meine ich wirklich gut gemeint, dass die Leute ernsthaft daran interessiert waren oder sind, was zu verbessern, zu sagen, das reicht nicht, was ihr da tut. Wir müssen auch noch über was anderes nachdenken. Auch ich selber bin bereit, so eine Reflexion und eine Kritik an mir selbst zu üben oder an den Umständen. Und dann kommen die anderen und sagen, aber ja, aber ist doch alles Käse. Es ist Quatsch, es ist nur Fassade. Du beschreibst dich hier als den Heiligen, wir anderen sind böse, keiner möchte gerne kritisiert werden und kommt immer wieder unter unterschiedlichen Namen.
Das ist interessant, dass das etwas Menschliches zu sein scheint. Jemand hat im Chat etwas provokant, wie ich finde, gesagt, ich verstehe das Wort woke so, dass dort der Boden der Tatsachen verlassen wurde, um Minderheiten oder Schwachen zu helfen. Was denkst du dazu, Nora?
Ich finde, das ist ein spannender Vorwurf, weil ja, keine Ahnung, immer auf den Poststrukturalismus verwiesen wird und behauptet wird, der Poststrukturalismus würde leugnen, dass es eine objektive Realität gäbe. Das ist in den meisten Fällen des Poststrukturalismus nicht der Fall, sondern es geht eher darum, wie Sprache und wie Diskurse tatsächlich auch Realität konstruieren. Das heißt aber nicht, dass in Frage gestellt wird, dass zum Beispiel Naturgesetze gelten, wie in der Physik, sondern dass alles, was wir als Gesellschaft haben, tatsächlich auf Basis von Konstruktionen beruht. Zum Beispiel sind Nationalstaaten keine Naturgegebenheit, sondern werden konstruiert. Sowas wie Geld auch. Aber eben auch insgesamt werden halt Begriffe auch in verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Diskursen halt belegt und aufgeladen. Und die zu reflektieren, ist eben Teil des Poststrukturalismus. Also sich zu hinterfragen, zum Beispiel, ich will jetzt nicht das Geschlechtsthema aufmachen, aber sagen wir, was ist Gesundheit? Gesundheit ist halt auch nicht nur, es gibt gesund oder krank, sondern es entsteht halt immer in einem wechselseitigen Verhältnis zwischen dem Menschen, der sagt, er ist krank, und zum Beispiel dem behandelnden Arzt. Und erst wenn sich beide darüber einig sind, dass jemand krank ist, gilt die Person als krank, so als einfach nur als Beispiel. Und das heißt, dieser Vorwurf des Poststrukturalismus wird immer mit Identitätspolitik und mit Wokeness in einen Topf geworfen. Und im Grunde liegt da aber auch schon ein großes Missverständnis vor, würde ich behaupten. Und darum, ich glaube, das ist das, wo der Kommentar mit Boden der Tatsachen verlassen abzielt. Weil die Tatsache ist, dass es eben strukturelle Diskriminierung gibt in vielen Bereichen. Also wenn wir uns den Bereich des Rassismus angucken, dann sehen wir eben rassistisch motivierte Polizeigewalt natürlich in den USA in einem anderen Ausmaß als hier. Aber auch hier haben wir Racial Profiling, da gibt es Studien zu. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Zugänge zum Arbeitsmarkt, zu Wohnungen, zur Schule. Also auch da gibt es evidenzbasierte Studien zu. Und das ist alles strukturelle Diskriminierung, die versucht wird wegzuleugnen. Und das wird dann runtergebrochen auf sowas wie, also es gibt zum Beispiel dieses neue Buch von Esther Bockwitt, heißt sie, glaube ich, wo sie sagt, es ist nicht rassistisch, wenn Leute mit Migrationshintergrund gefragt werden, wo sie denn herkommen. Und doch, es ist rassistisch. Und da muss man einfach den Personen, die Rassismus erfahren, vielleicht auch zuhören. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem innerhalb dieses Wokeness-Diskurses, dass versucht wird, eine Hoheitsgewalt da zu behalten. Was ist Rassismus und was nicht? Und dass nicht eingesehen wird, dass es halt auch strukturellen Rassismus und internalisierten Rassismus zum Beispiel jetzt in den Köpfen gibt. Weil wir wollen alle keine Rassisten sein. Aber sich einzugestehen, dass es eben Denkmuster gibt oder Diskurse, die wir verinnerlicht haben, weil wir davon profitieren als weiße Personen, ja, das ist so ein Element davon. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt.
Ja, aber finde ich sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Direkt nochmal eine provokante Frage an Marcel aus dem Chat. Sind nicht rechts und rechtsextrem, und das halte ich auch für sehr problematisch, diese Aussage, mittlerweile linke Kampfbegriffe vergleichbar zu woke? Also ob rechtsextrem ein linker
Also,
Kampfbegriff sei und damit vergleichbar zu woke.
erstmal sind genau wie andere politische Zuschreibungen, Nora hat das ja gerade ausgeführt, auch solche keine Beschreibung von Naturgesetzen, sondern das sind gesellschaftlich konstruierte Begriffe. Ja, warum benutzen wir die Begriffe rechts und links? Das geht zurück auf die Sitzverteilung der Französischen Revolution. So, und natürlich sind solche Begriffe gesellschaftlich gewachsen und werden auch immer wieder gesellschaftlich hinterfragt. Und sei es nur im Kleinen, sei es nur, dass jemand, den ein anderer als rechts bezeichnet, aufgrund irgendeiner Positionierung, die er oder sie einnimmt, von sich selbst sagt, ich bin aber gar nicht rechts. Was soll denn daran rechts sein? Das heißt, es findet immer sozusagen eine Diskussion über solche Begriffe statt. Ich würde sogar so weit mitgehen, das wird vielleicht den Fragesteller, die Fragestellerin sogar überraschen, so weit mitgehen, dass in manchen polarisierten Diskursen, das ist auch meine Wahrnehmung, bestimmte Begriffe wie rechtsextrem, aber auch wie linksextrem zuerst mal eine politische Funktion haben. Ja, die haben die Funktion, in diesem Diskurs zu markieren und die andere Person als eine Person zu markieren, die eigentlich nicht satisfaktionsfähig ist. Das habe ich von beiden Seiten erlebt. So, und jetzt komme ich selber aus einem Forschungsbereich, der sich damit befasst und muss dann aber auch sagen, nun, wir haben aber doch eigentlich auch innerhalb der so einer wissenschaftlichen Diskussion relativ klare Begrifflichkeiten. Auch die werden immer wieder natürlich auf einer theoretischen Ebene neu verhandelt, aber doch in sehr begrenztem Maße, die klar machen, was rechts und links und was Rechtsextremismus und Linksextremismus sind, und was Rechtsradikalismus und Linksradikalismus sind. Und da würde ich sagen, selbst wenn es so ist, dass auch der Begriff des Rechtsextremen von Gruppen anderer politischer Couleur für Positionen benutzt wird, die nicht rechtsextrem sind, sondern vielleicht nur sehr konservativ. Das kann durchaus passieren, das kann man beobachten. Also beobachten jetzt in so einem persönlichen Sinne, nicht im Sinne der wissenschaftlichen Beobachtung. Ist es doch so, dass wir sehr große Phänomene mit Blick auf hohe Anzahl von Wählern haben oder erfolgreiche Parteien haben, die wir als rechtsradikal und teils auch als rechtsextrem bezeichnen können, und zwar in aller Nüchternheit. Das hat dann mit Kampfbegriff nichts zu tun, sondern mit den recht eindeutigen Zuschreibungen, die wir so in der Wissenschaft haben, kann man das schon so sagen, dass es beispielsweise innerhalb der AfD Gruppen gibt, die eindeutig rechtsextrem sind. Warum? Weil sie einen anderen Staat wollen als die Bundesrepublik und weil sie das demokratische System zugunsten eines nichtdemokratischen überwerfen wollen, nämlich einem irgendwie autoritären Modells. Das gibt es in der AfD, das gibt es in Teilen der Trumpschen Republikaner, das gibt es in Teilen des Front National, das gibt es in Teilen der FPÖ. Und das ist rechtsextrem. Und das wird relativ stark gerade, das erfährt Zulauf. Und da finde ich es schon natürlich, oder nicht überraschend zumindest, dass man solche Begriffe auch verwendet.
Also ich würde jetzt auch sagen, also rechtsextrem ist ein klar definierter Begriff, der halt möglicherweise auch im politischen Diskurs mal falsch gebraucht wird, von Leuten, die es vielleicht auch nicht besser wissen. Rechts und links ist ja letztlich immer eine relative Zuordnung. Also rechts von irgendwas. Und typischerweise hat man diese Selbsteinordnungen ja auch, wo man sagt, wo bist du denn, wo ordnest du dich selbst auf einer Skala von 1 ganz links bis 10 ganz rechts ein? Das ist manchmal ganz aussagekräftig, aber da heißt natürlich auch rechts letztlich typischerweise immer rechts vom Betrachter.
Ich habe noch eine interessante Frage auch aus dem Chat. Vielleicht für Holm und Jochen. Was ist mit Anti-Woke in der Skeptikerbewegung? Ist das verwandt mit der in der linken Debatte?
Ich glaube, das wäscht da ein bisschen rein aus dieser innerlinken Debatte. Es vermischt sich aber, also ich glaube, dass das Anti-Woke in der Skeptikerbewegung, also im Kern, so ein falsch verstandenes Verteidigen der Wissenschaft ist, wo man irgendwie meint, man müsste jetzt die hehre Wissenschaft verteidigen gegen irgendwelche Leute, die Sachen da reintragen, die nicht streng naturwissenschaftlich sind. Und da sind wir letztlich bei dem, was Nora gesagt hat. Wir haben eben auf der einen Seite Naturwissenschaften und Naturgesetze,
Und wir haben auf der anderen Seite halt die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften, die gegebenenfalls auch einen anderen Realitätsbegriff benutzen. Und wo man, wenn der Begriff wahr in der Geisteswissenschaft anders benutzt wird, als wir den in der Naturwissenschaft benutzen, gegebenenfalls einen Begriff präzisieren muss, aber nicht zum großen Krieg aufrufen muss, weil die Naturwissenschaft in Gefahr ist. Weil das ist sie schlicht und ergreifend von sowas nicht. Und ja, ich sag mal, es gibt noch einen Fall, den ich tatsächlich problematisch finde, auf den ich auch schon öfter aufmerksam gemacht habe. Wenn sozusagen in Geistes- oder Sozialwissenschaften die Existenz von Realität in Frage gestellt wird, unter Verweis auf Fehlinterpretationen, und zwar ganz eindeutige Fehlinterpretationen von Naturwissenschaft, zum Beispiel Fehlinterpretationen der Quantenmechanik, dann ist das natürlich, sagen wir mal, dem Diskurs nicht zuträglich. Aber auch das ist kein Angriff auf die Quantenmechanik. Das ist einfach nur was, was man gegebenenfalls halt mal klarstellen muss, dass die Existenz von Realität eben nicht durch die Quantenmechanik widerlegt wird. Also der Quantenmechanik macht das überhaupt nichts.
Wenn ich ergänzen darf, also ich glaube,
Natürlich.
das ist sehr gut ausgeführt, aber ich glaube, eine andere Parallele ist, und die wollen vielleicht auch in der linken Szene viele nicht wahrhaben, aber es ist halt eine sehr weiß-männlich geprägte Szene gewesen. Sie wird aufgebrochen, und das ist die Skeptiker-Innenbewegung halt auch, würde ich sagen. Das heißt, oft wird dann, wenn kritisiert wird, dass halt auch eigener internalisierter Rassismus, eigener internalisierter Sexismus und so weiter vorliegt und man vielleicht bei sich selber anfangen muss und nicht das Problem nur die da draußen sind. Das sind nicht nur die Schwurbler und es sind vielleicht nicht nur die Nazis so, sondern man hat selber diese Diskriminierungs Formen verinnerlicht und muss eigentlich bei sich selber anfangen, dass da ein großer Abwehrreflex stattfindet. Und ich glaube, das sehen wir in beiden Szenen.
Wenn ich auch noch was ergänzen darf, oder genau, ich finde die Beobachtung wichtig. Ich glaube, viel von dem ganzen Konflikt rührt halt daher, dass Leute die sich explizit nicht so auffassen, eben als rechts oder rechtsextrem geframed sehen. Und ich glaube immer, was Laura jetzt zweimal gesagt hat, dieser Begriff des internalisierten Rassismus. Rassismus, haben wir alle gelernt, ist was Böses. Und wenn jemand gesagt bekommt, du hast intern rassistische Strukturen oder Tendenzen, dass die Leute sich da unglaublich angegriffen fühlen und die. Also Nora mag mich korrigieren, aber die Idee dahinter ist ja, natürlich, wir unterliegen alle rassistischen Tendenzen, ohne dass wir das wollen oder dass wir uns das zum Teil bewusst ist. Und die Idee ist ja nur, den Leuten klarzumachen, hey, überleg mal, wir sind da alle anfällig für, keiner von uns kann sich da rausnehmen. Aber was die Leute hören, ist, ich werde Rassist genannt. Und das ist für ganz, ganz viele eine extreme Kränkung. Und da kommt, glaube ich, diese, wie du schon sagst, dieser Abwehrreflex her.
Ja, wir sehen das Gleiche ja, wenn man jemandem sagt, oder jemanden darauf hinweist, dass er eine Form von Rhetorik benutzt, die eben typischerweise in der rechten Szene verankert ist oder die den in die Hände spielt, dann kommt auch, du hast mich Nazi genannt. Nein, also ich habe dir gesagt, dass du vielleicht dir ein bisschen vorsichtiger überlegen sollst, wie du formulierst, wenn du ernst genommen werden willst. Wenn du nicht ernst genommen werden willst, dann mach halt, was du willst. Ja.
Gibt es denn irgendwelche tatsächlichen Angriffe auf Naturwissenschaften durch diese, in Ermangelung eines Wortes, woke Bewegung?
Also ich
Also
glaube,
gibt es
das
das
ist
überhaupt?
in jeder gesellschaftlichen Strömung natürlich Leute gibt, die Dinge überziehen und die daraus ganz fragwürdige Schlüsse ziehen oder die auch mal rhetorisch über die Stränge hauen und dann halt irgendwie sagen, naja, also keine Ahnung, die Naturgesetze sind ja auch nur menschlich vereinbart oder sowas. Oder konstruiert, was sie natürlich in der Formulierung letztlich sind, aber halt nicht in ihrem Inhalt. Die kann man halt, oder man muss halt differenzieren, wer sagt das, warum sagt diese Person das und wie repräsentativ ist das für irgendwelche anderen Menschen, die man dann mit unter diesen Begriff Woke kehrt.
Ja, ich glaube auch, da muss man wieder gucken, was ist denn genau Woke? Ich meine, natürlich gibt es Angriffe auf Naturwissenschaften. Ich meine, es gibt diesen wunderlichen Verein, die Ärzte gegen Tierversuche oder Tierrechtsbewegte, die irgendwie versuchen, auch wirklich Tierversuche an Universitäten, Forschungsinstituten komplett zu unterbinden, Tiere freilassen und so weiter, was für die Tiere jetzt nicht unbedingt so ist, weil die kommen halt in, keine Ahnung, in so einer deutschen Universitätsstadt auf der Straße auch nicht klar. Klar gibt es sowas. Die Frage ist, sind es Woke oder haben die ein anderes Problem? Also das, ja, aber man kann den Begriff so groß und so weit machen, weil er nicht trennscharf ist. Klar kann man sagen, die sind woke. Klar kann man sagen, die Leute, die jetzt hier pro-palästinensisch in den USA vor den Unis campen, dass das woke sind. Sind sie das? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nicht der richtige Begriff, weil der sagt dann eigentlich gar nichts. Ne?
Ja, das, dann sind wir natürlich
Ja,
relativ schnell bei sowas, was mir jetzt auf Twitter vor ein paar Tagen um die Ohren gehauen worden ist. Ja, dass Antisemiten woke sind, das ist doch alles völlig klar. Ja, also Antisemiten sind woke, wo ich mir, was? Also genauso
alles, was
könnte
ich
ich
nicht mag,
sagen,
ist woke.
die Nazis haben sich als Nationalsozialisten bezeichnet, also sind Sozialisten Nazis oder so. Also es ist völlig eine völlig irrsinnige Begriffsextrapolation, weil halt irgendwelche Leute möglicherweise sich selbst als woke sehen. Aber halt überhaupt nicht, also man rührt die halt mit allen möglichen Leuten zusammen, die man dann hier als woke bezeichnet und denen man das zuordnet aufgrund ganz anderer Dinge.
Auf der anderen Seite ist es, oh, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich meine schon, auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir schon sehen, dass die politische Linke insgesamt schon so eine gewisse interne Spaltung erlebt hat. Also es gibt so diese klassische materialistische Linke und dann gibt es so diese postmaterialistische Linke, die sich da formiert und die auch teilweise recht unterschiedliche Themen setzen. Also die einen sind eher so an klassischen marxistischen Positionen orientiert und die anderen nehmen eher das ein, was man so heutzutage teilweise identitätspolitisch nennt. Das ist nicht unbedingt tatsächlich unvereinbar, weil der Intersektionalismus, den man so eher also auf der postmaterialistischen Linken sehen würde, der hat ja auch, der nimmt ja materielle Probleme durchaus ernst als Formen der Marginalisierung und Diskriminierung. Aber trotzdem kann man, glaube ich, schon sehen, ganz am Anfang hat er, glaube ich, Annika auf diese innerlinke Debatte auch angespielt. Ich weiß nicht, ob es Annika oder Nora war. Nora, du warst es, glaube ich, Entschuldigung. Angespielt. Da gibt es schon so eine zumindest affektive Polarisierung, habe ich das Gefühl. Ne? Also es gibt auf der einen Seite vielleicht eine irgendwie auch in sich heterogene postmaterialistische Linke und auf der anderen Seite diejenigen, die eher, sag ich mal, in so eine eher klassische Richtung gehen. Und das würde ich schon, sage ich mal, jenseits der Frage, ob man jetzt woke als Begriff benutzt oder nicht. Ich halte nichts davon, ihn zu benutzen, weil er eigentlich aus meiner Sicht völlig ja, unscharf ist mit dem, was er eigentlich bezeichnet, Punkt A. Und Punkt B, er ist ein Begriff, der vor allem eine Funktion erfüllt zurzeit. Und das ist nun mal so, das meine ich gar nicht moralisch geframed, das ist eine Beobachtung, die ich habe. Eine Funktion erfüllt auf der politischen Rechten von konservativ bis rechtsextrem, um ein Feindbild zu generieren. Es funktioniert allein schon deshalb gut, weil es so vage ist. Jetzt ist es woke, früher war es Cancel Culture, davor war es Political Correctness. Das sind alles Talking Points, die, sage ich mal, aus der neuen Rechten den Weg in den Mainstream gefunden haben. Und das nachzuweisen ist nun mal auch Wissenschaft. Ne? Und ich würde aber, Klammer zu, jenseits all dessen schon sagen, irgendetwas ist da ja passiert in der politischen Linken. Irgendwas ist da ja, dass dieser Begriff nicht nur sozusagen außerhalb der politischen Linken anschlussfähig ist im Diskurs, sondern der Begriff funktioniert ja auch, ob man es jetzt Kampfbegriff nennen will oder nicht, sei da völlig dahingestellt. Er funktioniert ja doch auch irgendwie als Demarkationslinie innerhalb der politischen Linken. Und das finde ich einfach mal interessant nachzuvollziehen, warum das eigentlich so ist. Also ich stelle die Frage ganz offen und interessiert.
Also vielleicht, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil ja, ich das auch so ein Stück weit die Spaltungsprozesse vielleicht auch an Teilen selber mitbekommen habe, aber es gibt diese Problematik des Haupt- und des Nebenwiderspruchs und es wurde immer gesagt, der Hauptwiderspruch ist eben der Kapitalismus und ist die Ausbeutung quasi und die Nebenwidersprüche sind dann eben Sexismus, Rassismus und so weiter. Und die Materialisten sehen sich jetzt eher, ne, auf der marxistischen Seite, die sagen, okay, wenn wir den Hauptwiderspruch quasi ad acta legen, dann lösen sich auch die anderen Diskriminierungsformen. Und die identitätspolitische Seite würde eher sagen, nee, wir haben hier auch, Und da geht es eben wieder um die internalisierten Diskriminierungsformen. Wir haben auch ein Problem, selbst wenn es den Kapitalismus nicht gäbe, heißt es nicht, dass auf einmal kein Sexismus mehr wäre. Und das sieht man halt auch in Teilen der Szene. Jetzt sind auf einmal Leute weg.
Palm ist abgestürzt.
Mein Bild hing, insofern
Ja.
habe ich meine Kamera einmal aus dem WLAN
Okay,
gemacht.
alles gut. Und das sind auch Teile, weswegen ich mich zum Beispiel aus Gründen da distanziert habe, weil zum Beispiel auch Sexismus innerhalb der Szene oft nicht ernst genommen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Spaltungsprozess, der innerlinks ist, dass da eben dann Reflexion gefordert wird und da auch wieder ein Abwehrreflex einsetzt, weil es zum Beispiel auch Übergriffe innerhalb der Szene gibt gegenüber Personen, die weiblich sind, die queer sind und wo es dann keine richtige Auseinandersetzung gibt, eben mit den sexistischen Strukturen. Natürlich werden dann Leute rausgeschmissen, aber es wird halt sich nicht mit tatsächlich internalisiertem Sexismus auch auseinandergesetzt. Und es wird eben auch nicht überlegt, wie können wir denn unsere Räume inklusiver gestalten? Warum sind so wenig Menschen mit Behinderungen da? So, haben wir überhaupt uns jemals darüber schon mal Gedanken gemacht? Warum ist die Szene denn oft nicht eben auch mit migrantischer Community vernetzt? So, warum fehlt das so? Und ich glaube, das ist ja da ein innerlinker Prozess, wo das mit reinspielt. Und gleichzeitig hatten wir noch diesen Diskurs von Anti-Deutsch, Anti-Imp, der sich jetzt halt in dieser Israel-Debatte nochmal widerspiegelt und das auch auf so einem akademischen Level, ne? Dass wir tatsächlich vielleicht blinde Flecken haben in den Postcolonial Studies, die versuchen, irgendwie den Kolonialismus auf Israel anzuwenden und nicht sehen, dass es da eine ganz andere historische Geschichte gibt und deswegen Antisemitismus ein reales Problem ist, das aber ausgeblendet wird, so.
Apropos Geschichte und Teilhabe, im Chat geht gerade die Diskussion zum Thema Matauranga Maori. Ja, Nora schaut schon verzweifelt. Magst du, Nora, vielleicht trotzdem etwas dazu sagen? Also, was ist damit
Ungern,
gemeint
weil also zum einen
überhaupt?
habe ich, ist das gefühlt ein Randthema, mit dem ich mich selber irgendwie außerhalb dieses Ettmüller-Vortrags nicht auseinandergesetzt habe, weil das in meinem Fokus überhaupt nicht vorkam. Darum fühle ich mich nicht so richtig befugt dazu, was, oder keine Ahnung. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, ich habe Diskussionen dazu, aber gefühlt ist das. Nee, ist das irgendwie ein Strohmann? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das ein real existierendes Problem innerhalb dieses Wokeness-Diskurses ist und ich finde es ein völlig absurdes Beispiel, um diesen Wokeness-Diskurs zu führen. Also vielleicht mag jemand anderes was dazu sagen, aber ich fühle mich da nicht befähigt zu, weil ich da zu wenig in der neuseeländischen Politik stecke und den Schulreformen so. Und ich glaube, da, das ist vielleicht dann auch einfach das Thema, wo es hingehört, in die neuseeländischen Schulreformen.
Paul, möchtest du was dazu sagen?
Also ich sag mal so, es ist, glaube ich, so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt auf diesem Edmüller-Vortrag rumreiten, den wahrscheinlich die allermeisten nicht gesehen haben, den man auch nicht unbedingt gesehen haben muss, wenn man mich fragt. Es ist da so ein bisschen, glaube ich, der Eindruck entstanden, da hat jemand einen Vortrag, einen Anti-Woken-Vortrag gehalten, hat ihn im Wesentlichen mit einer schulpolitischen Debatte aus Neuseeland begründet. Und da sich niemand irgendwie namentlich dafür zuständig gefühlt hat, da einen Artikel zu schreiben, der dem entgegentritt, ist so der Eindruck entstanden, da gäbe es keine vernünftigen Argumente dagegen. Es sind dann einige Texte bei mir eingegangen, so nach dem Motto, aber schreibt nicht, dass ich das geschrieben habe. Und ich denke, dass wir das wahrscheinlich doch noch irgendwie mal öffentlich machen müssen und dann halt gegebenenfalls unter Pseudonym dann auch zugänglich machen für diejenigen, die es interessiert.
Es
Was
gab
es
ja
da
das
so an Kritikpunkten
Gespräch,
daran gibt.
Entschuldigung, es gab ja das Gespräch bei Sebastian Bartoschek dazu und ich glaube, da wurde schon einiges dazu gesagt und im Nachhinein wurde der sehr zerfleddert. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das ist so ein Randthema, das irgendwie nicht diesen Diskurs in Ansatzweise wiedergibt. Ich weiß nicht, Marcel, hast du davon überhaupt schon was mitbekommen, dass es irgendwie nichts besonders repräsentativ für irgendwas ist?
Es ist, das können wir vielleicht festhalten. Oder Claudia, wolltest du da was zu sagen?
Ja, aber mehr so auf der Metaebene, auch wenn ich mich da gar nicht so ganz gern bewege. Aber ich glaube, das ist ziemlich repräsentativ für das Thema allgemein, dass man sich so Extrembeispiele, die möglichst absurd sind und die möglichst weit weg vom Erleben der Leute sind, dass sie denken, aber jetzt haben sie es aber wirklich übertrieben. Also es kann doch kein vernünftiger Mensch, kann das doch ernst meinen und dann wird sich daran aufgehängt und in dieser ganzen Wokeness-Debatte, aber auch in anderen Debatten, Debatten sehen wir ganz häufig, pars pro toto. Das hat Marcel vorher schon gesagt, holier than thou. Also wir schreiben Hagiografien von Personen, so wie Greta Thunberg, die ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe.
So ein bisschen weniger Fremdworte benutzen, Claudia.
Ja, so. Eine Hagiografie, ich hätte es gleich erklärt, aber ich mag die so gerne. Das ist ein schönes Wort. Eine Hagiografie ist die Lebensgeschichte eines, ja genau, aber das ist kein Fremdwort, die Lebensgeschichte eines Heiligen. Und die wird dann niedergelegt und da kommen nur die weisen Werke vor. Also wir haben natürlich dann so eine Wandlungsgeschichte, so vom Saulus zum Paulus, aber danach macht der Paulus natürlich nichts mehr, was böse war, ja. Der pinkelt nicht nach dem Fußballspiel an die Hauswand oder so oder nimmt kleinen Kindern den Lutscher weg, sondern es kommen nur noch die guten Sachen vor. Das Blöde ist, wir sind alle eben sehr exposed, also sieht man immer Sachen, die nicht in die Hagiografie, in die Heiligengeschichte nicht reinpassen. Und dann wird sofort Heuchelei vorgeworfen und die Person, die man angreifen möchte, weil man das ohnehin schon nicht so geil findet, wofür die steht oder wofür die einsteht, wird dann als Heuchler oder Heuchlerin dargestellt. Das ist auf keinen Fall. Also du sagst, es gibt eine Klimaerwärmung, aber wie kannst du denn nach Bali fliegen? Und so weiter und so fort. 1000 Beispiele. Erstens Extrembeispiel, zweitens Heuchelei, Vorwurf und drittens Pass pro Toto. Und Marcel kann das sicher alles viel toller einordnen als hier meine Beobachtung dazu.
Ich habe das halt auch so verstanden, dass ich habe ja so ein bisschen Kontakte nicht nach Neuseeland, aber nach Australien, wo man halt schon davon auch schon gehört hat, zumindest bei den Skeptikern. Und ja, da haben aber auch einige gesagt, dass die setzen überhaupt nichts mit Wissenschaft, also Wissenschaft gleich. Also da geht es um Teilhabe und nicht um ja, mit Wissenschaft gleichsetzen. Aber so richtig eingearbeitet bin ich in dem Thema auch nicht. Deswegen gehen wir doch sehr.
Also, was man vielleicht zu dem Gleichsetzen sagen kann, also gleich kann man natürlich in ganz unterschiedlicher Weise definieren. Und wenn es um Schullehrplanstrukturen geht, dann hat gleich zunächst mal ganz viel mit gleich viel Stunden zu tun. Und wenn ich mir überlege, als wenn ich an meinen Physikunterricht zurückdenke, dann war Physik ungefähr gleichgestellt mit Geschichtsunterricht. Das waren nämlich etwa gleich viel Stunden in den meisten Jahren. Und Physik war weitaus benachteiligt gegenüber dem Deutschunterricht. Der umfasste nämlich viel mehr Stunden. Und der Deutschunterricht enthielt häufig übernatürliche Elemente und Dinge, die man auch im Mataoranga Maori finden würde, wie jetzt beispielsweise bei der Behandlung von Goethes Faust oder ähnlichen Inhalten. Und also da kann man relativ schnell sehen, wie man also aus solchen völlig normalen Lehrplankonstrukten ganz schnell ziemlich absurde Behauptungen zusammenstricken kann. Und das hat man da dann halt auch. Abgesehen davon, wenn man sich dann aus so einem Diskurs noch die Extremstimmen rausgreift, die halt bewusst mal zugespitzt und provozierend formulieren, dann hat man halt ganz schnell so eine was konstruiert, worüber sich ganz viele Leute aufregen. Und wenn man dann das Ganze auch nur noch also immer indirekt zitiert, über Leute, die sich selber schon aufgeregt haben und die dann als Quellen nimmt, dann wird es halt sehr, sehr problematisch, überhaupt irgendwelche Schlüsse aus dem zu ziehen, was man da vorträgt.
Stille Postprinzip.
Ja. Genau. Was vielleicht auch noch interessant ist bei der ganzen Edmüller-Debatte, das Mataoranga-Maori-Thema ist ja schon heikel genug oder undurchsichtig genug, aber die Einbettung war ja auch ein Problem, weil da wurde halt derart extreme Definition von Woke daraus abgeleitet. Also ich meine, da war ja wörtlich auf den späteren Folien davon zu lesen, dass Woke keine individuelle Menschenwürde anerkennen und ähnliches. Und das ist halt auch ein Teil der Kritik gewesen. Das fällt immer völlig unter den Tisch und es wird nur gesagt, na ja, da Mataoranga Maori, ganz, ganz schlimm und das wird ignoriert als Problem. Aber wir haben ja auch durchaus kritisiert, was da sonst so in dem Vortrag drin steckt. Und wie gesagt, das war eine sehr extreme Definition. Und ja, war halt auch ein Teil des Problems.
Um mal von dem Thema wieder wegzukommen, gibt es denn auch Momente, wo die Bewegung der sozialen Gerechtigkeit, um es mal so zu nennen und nicht irgendwie woke, wo da übertrieben wird? Also gibt es da legitime Kritikpunkte, wo ihr sagt, das ist total übertrieben, da hängt man wirklich große Teile der Gesellschaft ab, das ärgert mich auch persönlich oder irgendwie sowas. Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da müsste man mal einen Finger drauf legen? Von mir aus Nora?
Ich glaube, es gibt schlecht geführte Twitter-Diskurse und davon sehr viele. Und da wird, glaube ich, teilweise dann tatsächlich auch Personen, die einfach noch nicht so reflektiert sind vielleicht oder noch nicht so tief im Thema drinstecken, schnell draufgeknüppelt und da damit werden Leute tatsächlich abgehängt oder abgeschreckt. Also nehme ich mal als Beispiel einfach, keine Ahnung, eine Person postet ein Bild und dann wird gesagt, da fehlt die Bildbeschreibung, du bist ableistisch so. Und damit wird direkt dieser Vorwurf aufgemacht. Und natürlich ist das Teil von Ableismus, dass nicht darüber nachgedacht wird. Aber ne, da direkt mit der Keule drauf zu hauen und zu sagen, deswegen schließe ich dich jetzt irgendwie aus dem Diskurs aus oder ich folge dir nicht mehr oder so weiter, anstatt vielleicht nett darum zu bitten und auch anzuerkennen, keine Ahnung, und das ist jetzt auch von mir ableistisch, dass nicht alle Leute mal die Kapazitäten oder vielleicht die nicht immer daran denken oder sonst was. Ne, das ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, oft wird zu schnell verurteilt, anstatt versucht, die Leute irgendwo abzuholen, wo sie sich befinden, und das kann abschrecken. Also ich denke, das ist aber auch ein Teil von Netzwerkdynamiken, ne? Also von sozialen Dynamiken auf Social Media, die da zu solchen Effekten führen können.
Also ich denke da gerade drüber nach, ich denke jetzt einfach mal laut und weiß noch gar nicht, wo es hingeht, aber ich glaube, dass bestimmte studentische Milieus teilweise zu auch radikalen Aktionen greifen, zu Störaktionen greifen, dass die Lehre dann teilweise blockiert wird oder dergleichen, dass es große Happenings auf dem Campus gibt und so etwas. Das wird jetzt gerade, merke ich so teilweise, insbesondere so im konservativen Milieu, aber auch, also nicht Milieu, in konservativen Parteien, aber auch auch natürlich vor allem auch in rechtspopulistischen Parteien, so ein bisschen als die große Bedrohung für die Demokratie geframed. Und ich glaube nicht, dass davon eine Bedrohung für die Demokratie ausgeht. Jedenfalls kann ich jetzt keine feststellen. Ich wüsste nicht, wie die aussehen soll. Dass jetzt dann die liberale Demokratie dadurch bedroht sei, aber das heißt ja nicht, dass es in solchen Bewegungen nicht immer auch ein Stück weit antipluralistische Vorstellungen gibt, in der die andere Gruppe, wie auch immer sie aussieht, der Feind ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber, was man so ein bisschen sich klar machen muss, ist, dass das Phänomen überhaupt nicht neu ist. Es gab das immer, dass Studierende Hörsäle besetzt haben. Fragen wir doch mal, ich weiß gar nicht, wer es war, Horkheimer oder Adorno oder vielleicht
Adorno.
sogar beide, Adorno, ne? Und dem hat das auch nicht gefallen. Und Adorno war jetzt wirklich nicht der autoritäre Charakter, den er selbst mit beschrieben hat, ja? Vermute ich. Aber ich glaube, das ist schon so eine Sache, die gerade so etwas geschichtslos daherdümpelt, als sei das jetzt die große Radikalisierungsbewegung im akademischen Milieu, die in sozusagen im Gestus der Wissenschaftsfeindlichkeit die eigenen Befindlichkeiten organisiert und daraus eine politische Bewegung macht. Nein, also ich glaube nicht an soziale Wellenbewegungen. Von solchen Theorien halte ich nichts, aber man kann schon sehen, ja. Also die 68er haben sich in bestimmter Art und Weise verhalten. Dann gab es die Friedensbewegung in den 80ern und jetzt gibt es so diese Studenten- und Studierendenbewegungen. Und wenn wir noch weiter zurückblicken, dann finden wir eben auch radikale Studierendenbewegungen. Das sind Orte, an denen solche Formen der Radikalisierung, wenn man so will, jetzt mal als gar nicht als wertenden, sondern einfach als neutralen oder als Beobachtungsbegriff
Die
benutzt.
finden wir schon in den 1830er Jahren.
Ja,
Also.
genau. Das meinte ich mit noch weiter zurückgehen. Ganz genau. Ja, also denkt man mal an die frühen Burschenschaften, ja, und deren Traum vom Nationalstaat. Da waren die Konservativen auch nicht begeistert in Preußen. Und das ist, glaube ich, was da fehlt mir oder da bin ich immer so ein bisschen verwundert, wenn diese Bewegungen, die wir da sehen, jetzt als so eine große Gefahr für Demokratie und Wissenserwerb dargestellt werden. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Anhaltspunkte für.
Da würde ich halt auch sagen, das ist dann eher eine moralische Panik, die damit aufgemacht wird, ne, mit diesem Wokeness-Begriff, wo quasi tatsächlich so eine, auch Feindbilder bedient werden. Und also ich beobachte ja auch diverse Chatgruppen, zum Beispiel von Verschwörungsideologinnen, und ich beobachte auch da, wie da dieses Wokeness-Thema tatsächlich zu einer Radikalisierung wieder führt, aber halt tatsächlich dieser, als tatsächlich eingebettet als Teil einer großen Weltverschwörung wird, gesagt wird, okay, das ist Teil dieses Great Reset vom Weltwirtschaftsforum, die wollen jetzt quasi die große, Weltverschwörung und die große Wokeisierung der Gesellschaft durchführen. Also wo das eingeführt, einge, gebettet wird in große Weltverschwörungsideologien. Und ich würde sagen, da haben wir noch ein viel größeres Radikalisierungsproblem irgendwie, worauf wir den Fokus richten müssen.
Also ich glaube, an den Unis ist das durchaus was Reales, was einem auch, wenn man vielleicht gerade dabei ist, sich auf seine Zwischenprüfung vorzubereiten oder auf die Bachelorprüfung vorzubereiten, einem durchaus auch auf die Nerven gehen kann. Auch das ist, ja, wie es Marcel schon sagte, irgendwie immer da gewesen, und Universitäten sind halt so ein Kochtopf von neuen Ideen, die eben auch mal sich radikalisieren, aber typischerweise sich auch innerhalb der Universitäten dann auch auswirken und letztlich nur überschaubar darüber hinaus in aller Regel.
Wobei ich den Antisemitismus in vielen Teilen, die da gerade sich in den Uniprotesten irgendwie darstellen, schon auch sehr problematisch finde.
Das
Ne?
ist
Also ich
richtig,
denke,
absolut.
da
Ja.
wird definitiv eine problematische Ebene, und da distanziere ich mich auch ganz klar von.
Ich
Ja.
glaube, dass da auch noch andere problematische Ebenen drin sind. Aber ich glaube auch, dass der Antisemitismus, insbesondere in Deutschland, sich als Problematik nicht auf die Unis beschränkt. Also, und nicht auf den, also, es ist ja schön, dass man linken Antisemitismus auch mal zur Kenntnis nimmt, weil der auch ganz gerne mal unter den Teppich gekehrt wird. Aber dass man den linken Antisemitismus, der da auftaucht, dann gleich unter dem Schlagwort Wokeness mit allen möglichen anderen Kram durcheinander rühren muss, um sich dann ein neues Feindbild aufzubauen, das ist halt eigentlich schwierig.
Und ich finde auch diese Instrumentalisierung des Antisemitismus von rechter Seite gerade auch ziemlich widerwärtig, ehrlich gesagt. Also wer sich da auf einmal jetzt den Kampf gegen Antisemitismus auf die Fahne schreibt, um gegen Wokeness zu opponieren, finde ich schon auch sehr fragwürdig. Also was da Teile auch der AfD gerade gegen Antisemitismus auf einmal haben und so, wo definitiv antisemitische Tendenzen zu finden sind. Und aus dem verschwörungsideologischen Milieu ist es ja eine ganz seltsame Mischung, die da gerade versucht wird, dieses Thema auch zu instrumentalisieren.
Noch einmal zu einem Begriff, vielleicht Claudia. Kann man das, was heutzutage als woke bezeichnet wird, wenn man 10 Jahre zurückgeht, waren das die Social Justice Warriors?
Also da gibt es sicher große Überschneidungen. Ganz gleich ist es immer nicht, weil der oder diese Social Justice Warrior schon ein bisschen noch eingeschränkter war, zumindest in meinem Empfinden, was ich dazu gelesen habe, waren ja auch stark gemämt. Aber heute siehst du kaum noch SJW-Posts, sondern du hast halt dann irgendwas mit Wokies und so weiter. Klar, ich meine, hier diese Schreckgespenster, weil es sind ja meistens Leute, die in irgendeiner Art und Weise unattraktiv sind oder so, ne? So erscheinen so sollen, dass es keiner besonders toll finden kann. Und das kennen wir lustigerweise auch schon aus 19. Jahrhundert und so früher so Witzpostkarten, wenn man sich damit mal beschäftigt hat. Also so sehr ähnliche Darstellungen von zum Beispiel Temperenzlervereinigungen, also wo praktisch dann sehr fürs 19. Jahrhundert unattraktive Frauen praktisch sagen, Lippen, die Alkohol berühren, sollen niemals unsere berühren oder so weiter. Oder wie Suffragetten da diffamiert werden als Harpien und so weiter. Und so ähnlich ist es auch mit SJWs und Wokis und so weiter. Und interessanterweise sind es ganz oft weibliche Feindbilder. Also das zieht sich da schon durch, so wie Nora sagt. Klar, ich meine, da ist halt hier dieser Sexismus, der ist da schon deutlich spürbar, dass der da abgelehnt wird. Ne?
Wir haben hier gerade
Also
noch mal
nein,
die.
das Bild, die Frau abgelehnt wird, nicht der
Ja.
Sexismus abgelehnt wird. Wäre ja schön. Ja.
Es kam hier gerade die Bitte, nochmal die Studentenproteste einmal kurz zu erklären. Also Thema Woke, aber auch antisemitisch. Und Leute, die nicht im Thema drin sind, die wissen einfach gar nicht, was da jetzt mit gemeint ist mit den Studentenprotesten. Also was wird da protestiert, wer protestiert wie und so weiter.
Also wir haben im Prinzip vor allen Dingen in den USA, sicherlich auch in Deutschland an den Universitäten eine halt Gruppierungen von Leuten, die momentanen Auseinandersetzungen in Israel und rund um Gaza als Grundlage nehmen, um einen ja eine sehr stark ja ihren ihren anti-israelischen Antisemitismus oder israelbezogenen Antisemitismus auszuleben. Das hat in Amerika teilweise offenbar wirklich Züge einer Massenbewegung an amerikanischen Universitäten und ist da auch ein bisschen offener. Ich glaube, in Deutschland ist man da noch ein bisschen, wenn man, man will da nicht allzu antisemitisch auftreten. Außer man tut es vielleicht dann, aber da ist man dann gleich wieder weiter, eher außerhalb der Unis, außer man tut es auf Arabisch. Da ist, aber dann ist man natürlich auch gleich in einem ganz anderen Umfeld drin. Aber an den Universitäten ist es halt, ja, es ist israelbezogener Antisemitismus, der sich entlädt anhand der momentanen Konflikte in Gaza.
Ich glaube, an der TU Berlin gab es da quasi auch noch Proteste, die pro-Palästina, aber auch quasi, ja, deutlich antisemitisch waren, wo dann auch Leuten der Zugang zum Hörsaal verwehrt wurde, die so verortet wurden, also ja, also die pro-israelisch verortet wurden. Also es schwappt so ein Stück weit hier auch rüber, aber es ist tatsächlich eher ein US-amerikanisches Phänomen. Und da wird es eben auch stark verbunden eben mit der Postcolonial, mit den Postcolonial Studies, weil eben behauptet würde, Israel sei quasi innerhalb dieser antisemitischen Narrative auch ein Kolonialstaat. Ne? Also darum wird es, das ist das, was ich am Anfang meinte, wo einfach die Perspektive fehlt, die historische Perspektive fehlt auf diesen Konflikt und wo das ja mit dieser Brille des Postkolonialismus betrachtet wird, wo aber diese ganze historische Dimension des Antisemitismus, der ja auch ein europäisches Phänomen ist, in vielen Punkten fehlt.
Ich habe mir gerade noch mal überlegt, wie sähe so eine woke Bedrohung denn überhaupt aus? Also weil ich, wenn ich mir jetzt woke in dem Sinne von soziale Gerechtigkeit vorstelle, dann finde ich das, muss ich ehrlich sagen, und ich denke ja wahrscheinlich auch, finde ich das nicht negativ. Warum fühlt man sich davon bedroht? Oder sind das Leute, die einfach gar nicht wissen, was mit sozialer Gerechtigkeit gemeint ist?
Ich glaube, dieses, oder ich will mich gar nicht vordrängeln, ich habe das jetzt einfach aufgegriffen, dreisterweise.
Gerne. Wir mögen dreiste Leute.
Okay. Ich glaube, das bezieht sich auf zweierlei. Das eine ist, es bezieht sich auf, aber da seid ihr, glaube ich, nochmal eher in der Aktualität des Themas auf die Frage, wird durch diese woken Positionen an den Grundfesten der Naturwissenschaft gerüttelt und was hat das für Auswirkungen? Das ist ja eben schon mal angerissen worden. Und das andere, der andere Aspekt ist, glaube ich, der, und der scheint aus meiner Sicht noch bedeutender zu sein mit Blick auf dieses, das ist Demokratie bedrohend, in Anführungszeichen. Was sind das für Methoden, die da anstreben und mit denen die arbeiten? Die wiederum in Anführungszeichen, also ich kann nicht so viele Gänsefüßchen machen, wie ich jetzt machen müsste, ne? Aber ich glaube, es gibt eine sehr interessante Studie von Pippa Norris. Muss sie jetzt einigermaßen paraphrasieren. Ich hoffe, ich tue ihr recht. Die hat über Cancel Culture geschrieben, hat gefragt, is there such a thing as Cancel Culture? Und was die herausgearbeitet hat, das fand ich ganz interessant, war, wie gesagt, ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder, ansonsten mea maxima culpa, was es vor allem gibt, ist eine Angst vor Cancel Culture, insbesondere bei denjenigen, die stark konservative Einstellungen haben in der Gesellschaftspolitik. Und das, finde ich, ist ganz wichtig in dem ganzen Kontext und Diskurs um woke. Es ist sozusagen tatsächlich eine reale Angst da, dass da von diesen, in Anführungszeichen, Social Justice Warriors zugunsten von berechtigten oder nicht berechtigten Zielen aus der jeweiligen Perspektive nicht die Demokratie als Gänze in Gänze gestürzt werden soll. Darüber reden wir, glaube ich, nicht, sondern wir reden über zwei Dinge. Wir reden auf der einen Seite darum, dass Menschen um ihren Job Angst haben müssten. Also sage ich an der Uni als Dozent was Falsches oder auch im Betrieb, dann bin ich meinen Job los. Also das ist so die eine Angst, die da so ein bisschen grassiert. Ich bin mit solchen Ängsten nicht meinen eigenen. Ich hatte das nicht, aber mit denen von anderen, als ich selber in den USA, in Florida als Dozent gearbeitet habe, auch konfrontiert worden. Also ich habe das selber erlebt. Und das andere ist so diese Vorstellung, Ja, es sind ja nicht nur diese Woken an den Unis, sondern die sind ja schon in der Politik drin. Ja, die sind, also da gibt es ja die linken Medien und da gibt es einen woken Mainstream. Das erlebe ich auch auf Twitter immer wieder, dass solche Positionen geäußert werden. Und dann gibt es die Vorstellung, ich darf allgemein nichts mehr äußern, weil diese woken linken Eliten praktisch überall sind. Nicht nur an den Unis, sondern auch in den Medien und auch vielleicht sogar in meinem eigenen Betrieb. Und da steckt, glaube ich, so ein permanentes Bedrohungsgefühl mit Blick auf die individuelle Freiheit und vor allem die Meinungsfreiheit und die Freiheit der eigenen Berufsausübung drin. Und das ist natürlich dann konnotiert mit, die Demokratie wird bedroht, weil das so ist.
Das hört sich für mich nach, wie Nora schon gesagt hat, gerade eben Verschwörungstheorie, Moral Panic an, ne? Was ich gerade meinte, ist tatsächlich sowas wie Unisex-Toiletten oder so, ne? Das fände ich jetzt nicht negativ. Jochen, hast du das schon erlebt an deinem Arbeitsplatz, dass da Kollegen Angst hatten wegen Cancel Culture oder Wokeness?
Also in meinem konkreten Umfeld noch nicht. Ich meine, wir sind in der Bioinformatik, wir sind generell ein relativer Nerdhaufen. Wir äußern uns auch selten politisch, weil wir reden meistens über Computerprogramme oder über Gensequenzen. Das ist einfach denkbar unpolitisch. Aber ja, klar, also diese Angst, ich meine, ne, hat jeder schon mal gehört. Und genau wenn man den Blick nach USA rüberwirft, also da ist das tatsächlich vielleicht auch ein größeres Problem, müssten Nora und Marcel vielleicht noch mal was zu sagen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben diese Angst, die persönliche Angst, einmal dieses, also beruflich ist ja dann wirklich eine existenzielle Angst, aber auch diese Angst irgendwie, ja, wenn ich was sage, kann ich da falsch verstanden werden. Oder dieses, womit ja ganz, ganz viel Stimmung gemacht wird, ist diese Sprache wird reguliert. Mir wird verboten, was ich sagen darf. Oder ne, Thema Gendern ist ja auch was, was unfassbar polarisiert. Und ich denke mir da immer, naja gut, wenn ich eine Mail an meine Studentenschaft schreibe, dann gender ich halt, weil da ist weiblich, männlich, trans, alles dabei. Zu Hause am Küchentisch gender ich halt nicht und da sitzt doch keiner mit der Fliegenklatsche und haut mich, wenn ich das Binden nie vergesse. Also dieses, meine Sprache wird beeinflusst. Ich meine, für mich ist Gendern was, das brauche ich ausschließlich in der offiziellen Kommunikation mit größeren Menschengruppen. Im Privatleben brauche ich das sehr, sehr, sehr selten. Also je nach Kontext kann ich das mal anwenden, aber sehe ich mich sehr selten zu gezwungen. Aber die Leute haben halt diesen Eindruck, mir wird jetzt was aufgezwungen. Und ich glaube, das weckt ganz, ganz große Widerstände. Und also eine Mischung aus Angst und einer Trotzreaktion. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme in dem ganzen Themenfeld.
Ja, ich kann
Ma
mich da
manche
noch.
Dinge, sorry,
Ja, nee,
erstmal
Entschuldigung.
Nora. Ja?
Ich wollte nur kurz noch diese Absurdität daran vielleicht festmachen, dass Bayern jetzt gerade das Gendern verboten hat und damit tatsächlich ein Sprechverbot erteilt, was ich schon eine nochmal besondere Wendung dieses ja, Diskurses finde.
Ich wollte noch sagen, es findet nicht alles nur im virtuellen Bereich statt, sondern manche Dinge, und die sind aber so per Gesetz schon Mainstream geworden, die sind schon da. Der Einzige, der das erkannt hat, ist natürlich wie immer Volker Wissing. Und zwar solche Sachen wie jetzt wieder langes, schweres Wort, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz und die Corporate Sustainability Reporting Directive. Also einmal deutsches Regularium und einmal auf EU-Ebene, wo nämlich Unternehmen, und zwar ab 1. Januar oder seit 1. Januar 2024, die über 500 Mitarbeiterinnen haben, Mitarbeitende haben, da berichtspflichtig sind. Und zwar darüber, wie sie bestimmte Nachhaltigkeitsparameter erfüllen oder auch nicht. Und beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz heißt es schlicht, du musst gucken in deiner Lieferkette, dass keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Also musst halt gucken, wir hatten gerade einen Skandal mit Kobaltminen und so weiter, dass du halt schaust, dass keine Zwangsarbeiter beschäftigt werden, dass keine Kinderarbeit und so weiter und so fort. Und da reicht es nicht, wenn dein Auftragnehmer, von dem du was kaufst, irgendwie da sagt, nee, nee, bei uns alles in Ordnung, sondern bist verpflichtet zu prüfen, ob dessen Subunternehmer nicht auch vielleicht irgendwas machen und so weiter. Und das hat auch kein Ende. Und bei der CSRD musst du solche Sachen wie berichten, also geht man von der doppelten Wesentlichkeit aus, welche Auswirkungen dein Geschäftsbetrieb auf alles außenrum hat, aber auch nach innen rein in deinen Geschäftsbetrieb. Also stellst du zum Beispiel Leute ein, die einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, oder wie viele Frauen hast du, wie viele Männer und alles dazwischen und außerhalb und so weiter, wie gut geht es den Leuten, wie viel alle möglichen Parameter abgefragt haben, wie viel Gesundheitsschutz machst du und so weiter. Und das ist natürlich alles in dem Sinne des Wortes total woke. Weil das sind lauter Sachen, die man bei, wenn man nach Intersektionalität schaut, auch abfragen würde. Wie viel Benachteiligung hast du? Wie begegnest du der und so weiter? Im Moment muss man nur berichten, nicht beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Das darf man schon einfach nicht mehr. Menschenrechtsverletzung geht nicht. Aber noch, sagt keiner, aber die Befürchtung liegt natürlich nahe, irgendwie. Jetzt berichten wir da drauf, wann kommt denn da ein Ziel? Wann muss ich jetzt alle meine tollen weißen Biodeutschen und so weiter rauswerfen, um die praktisch hier nicht nur Bevölkerungsaustausch, sondern auch Beschäftigtenaustausch, könnte irgendwann kommen. Und da sind wir dann nicht mehr weit von der Verschwörung, vom Verschwörungsnarrativ weg.
Ja, im Chat hat hier auch jemand tatsächlich gesagt, ich zitiere: Ich habe Angst davor, was aus einer aus der Kontrolle geratenen Woke-Bewegung werden kann. Die Leugnung von wissenschaftlichen Fakten zugunsten der eigenen Ideologie hat man in der chinesischen Kulturrevolution gesehen, was dies für einen Schaden anrichten kann. Zitat Ende. Was sagt ihr dazu?
Ich würde halt sagen, das ist genau Ausdruck dieser moralischen Panik im Grunde, ne? Das wird komplett überproportional aufgeladen. Es gibt irgendwie einen Verlust von Deutungshoheit, aber auch von Privilegien und sei es nur das Privileg, diskriminierende Worte zu verwenden. Also wenn wir uns da an Debatten erinnern, irgendwie, wo gesagt wurde, ja, keine Ahnung, dann.
Will aber Z-Soße sagen.
Ja, genau. Ich will Z-Soße sagen. Ich, keine Ahnung, will, dass in meinen Kinderbüchern rassistische Begriffe stehen. Und das ist ganz wichtig für die deutsche Kultur. Ne, dass da auch direkt dann quasi dieser Verlust der deutschen Kultur oder überhaupt von Kultur aufgemacht wird, wenn in Kinderbüchern rassistische Worte ja,
Oder
eingeordnet oder
Zeichnungen.
ja, genau. Ne, also, dass da auch so ein Verlust von, ja, von Deutungshoheit und von, ja, natürlich auch Privilegien, befürchtet wird im Grunde und das aber hochstilisiert wird irgendwie zu so einer kompletten überproportionalen Verschwörungsnarrativ von ja, der öffentliche Rundfunk, die Eliten wollen jetzt quasi uns wokisieren.
Ich habe noch eine
Ich
Frage. Nee,
also
Marcel.
ich finde Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht mal ins Wort reden. Ich Holm, hattest du dich gemeldet?
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also ich sag mal, dass sich natürlich gesellschaftliche Diskurse verschieben und dass Dinge möglicherweise, dass man einfach negativ auffällt, wenn man Dinge sagt, ist ja, glaube ich, unbestritten. Und dass das sicherlich auch weitergehen wird und dass da man vielleicht auch weitere Begriffe haben wird, wo man irgendwann sagt, nee, das ist aber jetzt deplatziert, wird sicherlich auch passieren. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Wobei es auch schon vor 50 Jahren Begriffe gab, wo man gesagt hat, das ist aber jetzt deplatziert. Also vielleicht aus anderen, mit einer anderen Begründung, aber das ist ja auch kein neues Phänomen. Problematisch wird es halt, wenn man das dann mit ja wirklich einer massenhaft tödlichen Ideologiewelle wie der chinesischen Kulturrevolution, die ja nun auch überhaupt nicht in einer irgendwie demokratisch gearteten Kultur stattgefunden hat und die ganz bewusst auch eine von oben verordnete Säuberungswelle beziehungsweise Mordwelle letztlich in einer Diktatur war. Also wenn wir das mit anfangen, mit unserer Gesellschaft zu vergleichen, haben wir ein echtes Problem, ja.
Da eben wieder ein extrem Beispiel aus dem Kontext gerissen. Ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Chat, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Deswegen weiß ich nicht genau, an wen ich sie adressieren soll, diese Frage. Aber ich frage sie einfach mal. Und wer sich angesprochen fühlt, möge sich zu Wort melden. Was sind CRT und DEI und was hat das mit dem Thema Woke zu tun?
Ich kann es sagen, wenn niemand anders will.
Hau rein, Vögel.
Wahrscheinlich CSRD und nicht CRD.
CRT. CRT.
TRT, was?
Critical Race Theory, vermute ich.
Ja, nehme ich auch
Critical Race Theory. Okay,
eine
das
Critical
sagt mir
Race
etwas.
Theory. Und hier DEI ist Diversity, Equity und Inclusion, also praktisch hier diese ganzen Diese schrecklichen Themen, mit denen man sich in der Personalplanung in Unternehmen beschäftigt, wenn man halt nicht möchte, dass alle gleich aussehen, vor allem wenn man, ist ja auch ganz relevant, also ich suche auch hin und wieder Leute für mein Team, für die Firma. Und wenn man sich halt dann einschränkt und nur eine bestimmte Art von Leuten anspricht, dann wird es langsam irgendwann schwierig, auch Qualifizierte zu finden. Ne? Also da muss man halt gucken, ob man vielleicht jemanden inkludiert, den man halt vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch nicht eingeladen hätte, weil er, sie und so weiter nicht so direkt in das Bild passt, oder das Stereotyp, was man von so einer Person hat, die so eine Funktion ausfüllt.
Gleichzeitig sind das aber auch die Programme, die Ron DeSantis zum Beispiel stoppen wollte, ne? Und wo er quasi diesen Begriff des, des Woke-Narrativs auch mit dran festgemacht hat. Also wo dann ja auch quasi Bücher aus Schulen verbannt werden sollten. Zum Beispiel hier dieser Maus-Comic quasi, der die Geschichte des NS im Grunde einordnet, sollte aus Schulen verbannt werden, aber halt auch alle Bücher, die über Queer aufklären, also ne, was da alles drunter fällt. Aber vielleicht magst du, Marcel, das noch weiter einordnen.
Ja gut, das Interessante ist ja, dass das im Namen der Freiheit geschieht. Ne? Also das finde ich so spannend. Also das, was man dieser in Anführungszeichen Woken-Bewegung unterstellt, dass sie sozusagen die Demokratie aushöhle, das, also wenn man es wirklich jetzt mal misst, es gibt Studien, die messen beispielsweise, was passiert, wenn Populisten, rechte, linke Populisten an der Macht sind und siehe da, rechte Populisten haben eine negative Auswirkung auf die Institution der liberalen Demokratie. Ja, das muss man jetzt nicht nur sozusagen augenscheinlich nach Ungarn und Polen gucken, sondern das kann man auch im internationalen Vergleich sehen. So. Und das, was man den Woken vorwirft, das machen die anderen. Und die machen das aber im Namen der Freiheit und des Erhalts der Demokratie. Und das finde ich einen ganz interessanten Twist in der Debatte. Also bei den Rechtspopulisten geht es im Gegensatz zu diesen alten klassischen Faschisten nicht darum, dass man sozusagen ein utopisches neues Regime errichtet, sondern dass man zu einem mystischen alten Regime zurückkehrt, zur eigentlichen Demokratie. Und dafür werden sozusagen immer wieder neue Feindbilder auch gesucht. Und Woke ist jetzt eins davon. Und das dient dazu, dass man letztlich autoritäre Politiken durchsetzt. Ich möchte ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich kurz darf. Ich habe ja in Florida gearbeitet und ich war dort fast 3 Jahre. Und im letzten Jahr hat DeSantis einen Fragebogen entwickelt und der ist auch dann an die Unis gekommen. Dieser Fragebogen fragt ab, bei jedem, ich glaube, jedem Beschäftigten oder jedem akademischen Beschäftigten, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich hatte den auch, wo man politisch steht. Man muss dort einen Fragebogen über die eigene politische Position ausfüllen. Und ich als Sozialwissenschaftler habe fast schon gedacht, ich hätte die Daten gerne, ja, weil das waren wirklich so klassische Fragebögen, wo dann steht, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 ganz extrem links und 10 extrem rechts ist, wo stehen Sie selbst? So, und dann muss man das ankreuzen. Wir haben dann unter Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen gewitzelt, dass wir sagen, wir kreuzen alle einfach alle rechtsextrem an, dann kann keiner was sagen. So. Und haben wir natürlich nicht gemacht. Es war auch anonym, und man musste es auch nicht ausfüllen. Aber das war also war ich in der Umsetzung harmloser als befürchtet, wenn man so will. Aber das diente vor allem DeSantis selber dazu, zu sagen, schaut her, ich nehme jetzt diese linken Eliten mal unter die Kandare, die da so einfach frei an den Universitäten ihre Propaganda verbreiten. Das war die Idee hinter dieser Politik. Und das finde ich spannend zu sehen, dass man praktisch mit Verboten, mit Formen der Überwachung, mit Formen auch der Einschränkung versucht, Verbote, Überwachung und Einschränkung zu verhindern. Und das funktioniert aber, weil, das schließt nochmal ganz kurz an das, was vorhin diskutiert wurde, weil es unter denjenigen, die diese Parteien, wie jetzt DeSantis, Republikaner oder auch die AfD in Deutschland wählen, aber auch darüber hinaus die Vorstellung gibt, da passiert wirklich etwas ganz Schlimmes mit unserer Demokratie durch die Woken. Also diese Angst, die auch, sag ich mal, dieser wirklich auch historisch absurde Vergleich, den wir gerade im Chat gehört haben, der spiegelt ja reale Ängste, die da sind. Und ich glaube, wir tun irgendwie noch nicht genug, um zu verstehen, wo genau das herkommt. Also warum glauben Leute so etwas? Warum denken die wirklich, dass das da gerade passiert, wenn es sich durch nichts nachweisen lässt?
Also ich glaube, das ist schon, also die Freiräume, sich, ich sag mal, anstößig zu äußern, werden ja, also ohne dass einem jemand widerspricht oder jemand sagt, du Depp, die werden ja kleiner, also ganz objektiv. Und letztlich reagieren Menschen ja nicht auf ihren absoluten Freiraum, genauso wenig wie sie auf ihrem absoluten Wohlstand reagieren, sondern sie reagieren auf den Vergleich mit anderen und den Vergleich mit sich selbst vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder den Vergleich mit ihren Eltern. Aber und da natürlich verändert sich Gesellschaft. Das ist halt so. Also
Ich glaube, die
es ist
Frage
ja
ist, für
nicht
wen sie
was
kleiner
vom.
werden.
Bitte?
Die Frage ist, glaube ich, ob sie wirklich für alle kleiner werden oder ob es nicht für manche Leute, eben nämlich für marginalisierte Gruppen, darum geht, diese Freiräume sich zu schaffen. Und
Ja, klar,
das den
natürlich. Aber
Leuten aufstößt, ne? Das heißt.
für diese Gruppen wird natürlich der Freiraum kleiner, klar.
Ja, das
Und ich
erinnert
glaube,
mich
da
an den.
sind wir wieder bei dieser Boden der Realität. Der Boden der Realität halt. Ich möchte aber keinen Wettbewerbsnachteil haben, weil ich nicht mehr durch irgendwelche Zwangsarbeit erschaffene Produkte einkaufen kann und mein Betrieb deswegen weniger Gewinn hat. Das ist,
Claudia,
glaube ich, für manche
dein
Leute
Ton ist
eine
ganz furchtbar.
Realität. Oh,
Claudia,
sorry.
genau,
Ja.
du hörst dich gerade sehr, sehr schlecht an.
Ich habe nichts gemacht. Sorry, aber dann vergiss
Mute
es
dich
einfach.
mal bitte.
Genau, mute dich mal kurz. Der Markus versucht im Hintergrund etwas zu reparieren. Ich kann aber dazu vielleicht noch das Zitat geben. Auf Englisch: When you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. Also, wenn du an deine Privilegien gewöhnt bist, dann fühlt sich Gleichheit oder ja, Equity, fühlt sich an wie Unterdrückung. Da könnte ja auch was dran sein an diesem Zitat. Oder was meinst du, Nora?
Ja, genau, das ist im Grunde das, was ich aufgreifen wollte, ne? Es werden tatsächlich ja, Deutungshoheiten angegriffen, beziehungsweise werden dadurch vielleicht auch Teile, also im Grunde ist es ja auch so eine Verwechslung von Kritik und Sprechverboten, ne? Also wo gesagt wird, okay, ich bin es eigentlich gewöhnt, dass ich auf meine Diskriminierung keine Gegenreaktion bekomme, aber das wird als Sprechverbot wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch schon Teil des Problems. Das verwechselt wird auch, ne, Meinungsfreiheit heißt, also zum einen ist Meinungsfreiheit eh ein Recht gegenüber dem Staat und nicht gegenüber anderen Personen, die sagen, du redest Scheiß. Aber es wird so wahrgenommen, als würde tatsächlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt, weil man Widerspruch bekommt. Und das ist, glaube ich, ein großer Teil dieses Problems. Und ja, dadurch wird dann quasi auch so eine Furcht geschürt vor Wokeness als ja, Instrumentalisierung im Grunde eines Backlashs, also um wieder zurückzukommen zu, ja, zu einer Deutungshoheit im Grunde. Und da, ne, das wird dann genutzt, um tatsächliche Sprechverbote wie in Bayern das Gendern zu verbieten quasi und illiberale Gesetze zu verabschieden, wie Marcel ja eben schon aufgegriffen hat, in Florida passiert so.
Also ich sag mal, um in den Unidiskurs zurückzugehen, da hast du natürlich tatsächlich das Phänomen, dass da auch Leute also wirklich niedergebrüllt worden sind und werden. Das ist aber sozusagen auch ein Teil des politischen Umgangs miteinander an Universitäten, der auch nicht, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten existiert.
Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf Equality und Equity hinweisen. Claudia hatte ja nämlich gerade dieses DEI Equity gesagt. Und Equality und Equity ist ja tatsächlich auch nicht das Gleiche. Und vielleicht wissen Marcel oder Nora da bessere Übersetzungen als Gleichheit und Gleichheit oder Teilhabe und Gleichheit. Und ich weiß es gar nicht genau. Ich kenne auf jeden Fall einen sehr eindrücklichen Cartoon, den ich da total gut finde. Einfach mal Equality und Equity Cartoon googeln, aber ich beschreibe es vielleicht ganz kurz für die, die es als Podcast hören. Da stehen drei Personen, die schauen über eine Mauer, schauen sich ein Spiel an, Fußball, Sportspiel oder so. Und bei Equality ist zweigeteiltes Bild. Bei Equality stehen sie alle auf einer Kiste, die gleich groß ist. Und es sind die drei Personen. Die eine Person ist sehr groß, dann ist eine mittlere Person, die ist so, ja, mittelgroß und eine kleine Person. Und bei Equity stehen sie eben auf unterschiedlich großen Kisten, sodass bei Equality, ja, stehen sie alle quasi auf der gleichen Basis, aber der Kleine kann zum Beispiel da gar nichts sehen, während bei Equity der Kleine zwei Kisten hat, der Mittlere eine Kiste und der Große hat einfach keine Kiste und die sind dann alle auf einer Blicklänge und können alle über die Mauer schauen. Das fand ich ganz eindrücklich, weil es eben ein Unterschied ist, ob man sagt, ich mache einfach gleich, zum Beispiel gleiche Gesetze für alle, oder ich sorge tatsächlich dafür, dass ich versuche, ja, ich weiß nicht, ob Privilegien abzubauen da das Richtige ist, aber ja, eben in der Hinsicht Teilhabe und Chancen zu schaffen. Wie siehst du das, Nora?
Ja, und das sehen wir im Bereich der Barrierefreiheit ja zum Beispiel in vielen Punkten. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Kategorie, die in altlinken Diskursen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dann gab es eben auch die sogenannte Krüppelbewegung, die haben sich selber quasi so genannt, die auf ihre ja, fehlenden, also fehlenden Gleichberechtigung oder ja, fehlende Möglichkeiten der Teilhabe hingewiesen haben, ne? Und das ist jetzt auch nur ein Teilbereich und darum finde ich eben gerade diesen Intersektionalitätsgedanken sehr wichtig. Dass es eben Überschneidungen gibt zwischen Diskriminierungsfaktoren. Und es wird sich immer darüber lustig gemacht, dass es ja dann auch schwarze Superreiche gibt. So natürlich gibt es die und trotzdem werden die im Zweifel von Rassismus betroffen sein, auch wenn sie superreich sind. Und darum wird gesagt, irgendwie, ja, sie sind ja nicht klassistisch benachteiligt. Aber man kann eben von verschiedenen Ungleichheitsstrukturen unterschiedlich betroffen sein. So, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei diesem Equity- und Equality-Ding. So, nur weil ich auf einer Achse, also ne, es gibt Theorien, die sprechen von Achsen der Ungleichheit, nur weil ich auf einer Achse benachteiligt werde, heißt das nicht, dass ich auf einer anderen Achse nicht privilegiert sein kann. Ich zum Beispiel bin eine weiße Person, das heißt, ich bin nicht von Rassismus betroffen, aber ich bin von Sexismus betroffen, wenn ich rausgehe, so. Und mache da einfach andere Erfahrungen, als ein weißer Mann machen würde, so. Und das heißt, ne, es geht immer um diese Verschränkung und es sind eben auch keine additive Funktion. Man kann nicht sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie diese verschiedenen Achsen der Ungleichheit und man addiert die einfach, sondern die bilden spezifische andere Formen von Diskriminierung aus und darum muss man sich die halt im Einzelfall angucken. Und darum ist es auch so absurd, dass nur von Identitätspolitik im Sinne von, ja, ihr macht ja hier das Opferranking gesprochen wird oder so, sondern es geht eben um individuelle Diskriminierungsfaktoren und trotzdem strukturelle Ungleichheiten. Und ich denke, die nicht aus dem Blick zu verlieren, ist das Wichtige.
Total. Ich meine, es gibt auch mehrfach Marginalisierung, das muss man natürlich auch noch nennen. Aber es ist eben wichtig, da nicht nur aufs Individuelle zu schauen, sondern auch wirklich auf das Systemische, die Struktur. Nochmal eine Frage vielleicht an Marcel und Jochen. Ich denke mal, da wäre das gut adressiert an die beiden. Ist Woke denn jetzt antiwissenschaftlich? Wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Und welches Woke ist überhaupt damit gemeint?
Okay, vielleicht fange ich an, danach darf der Experte mich korrigieren. Ob Woke antiwissenschaftlich ist, naja, du hast ja schon gesagt, welches Woke ist überhaupt gemeint? Also es gibt sicherlich antiwissenschaftliche Aspekte an manchen Stellen, aber da das Wort per se so schwammig umrissen ist, lässt sich die Frage eigentlich kaum beantworten. Also ja, tue ich mich tatsächlich schwer. Um nicht wieder bei den Geschlechtern zu landen, ich glaube, ein Beispiel, was häufiger mal gebracht wird, war halt so, dass aus den Fat Studies ist ja auch so ein Feld, was gerne lächerlich gemacht wird. Wo dann drauf rumgeritten wird, dass es angeblich Leute gibt, oder ich weiß nicht, ob es sie gibt, die sagen oder die leugnen, dass Fettleibigkeit natürlich gesundheitlich ein Problem sein kann. Aber es gibt natürlich trotzdem sehr gute Aspekte, die man in dem Themenfeld betrachten kann. Zum Beispiel sowas, dass eben bei Leuten, die schwer übergewichtig sind, jedes gesundheitliche Problem erstmal darauf zurückgeführt wird und andere gesundheitliche Probleme vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern nachweislich häufig übersehen werden. Einfach weil eine Person ist erkennbar übergewichtig und haben gedacht, ja, alles klar, dann weiß ich ja, wo das Problem liegt. Und es wird einfach viel schlechter nachgeschaut. Und das ist ja auch eine Form der Benachteiligung. Und an dem Fall würde ich sagen, ja, da gibt es garantiert antiwissenschaftliche Tendenzen in Details oder in einzelnen Studien vielleicht. Aber deswegen kann ich ja nicht das ganze Feld als antiwissenschaftlich abtun, sondern ich muss halt immer genau hinschauen, wo es vielleicht ein Problem gibt.
Mehr zu dem Thema bei der SkepCon und beim WTF, da sagen wir aber nachher noch was zu. Jetzt ist erst der Marcel dran.
Gar nicht viel hinzuzufügen. Also ich glaube, dass das Grundproblem fängt halt damit an, dass man fragen muss, wen meint man mit Woke? Und dann kann die Kritik ansetzen. Und ich glaube, dass mit Woke, auch ganz am Anfang kam das ja nochmal vor, im Kontext von Wissenschaftlichkeit, postmoderne bzw. poststrukturalistische Theorien gemeint sind. Da würde ich aber sagen, ja, also man kann die sicherlich kritisieren, aber das ist eine Kritik, die auf einer metatheoretischen Ebene ansetzt, nämlich bei der Frage, was ist wahrheitsfähig? Und das ist aus meiner Sicht keine politische Diskussion, sondern eine wissenschaftstheoretische Position, Diskussion, die ich nicht unbedingt gegen einen vermeintlich existierenden Feind führen möchte, den ich noch nicht einmal klar umreißen kann. Wenn ich nämlich etwas nicht klar umreißen kann und dem dann mit Kritik komme, dann ist das vielleicht auch nicht sehr wissenschaftlich.
Ja, wir haben die Frage im Chat auch gehabt, ist der Begriff Woke von Rechten gekapert worden? Wie siehst du das, Marcel?
Ja, ich würde schon sagen, dass der, also was heißt von Rechten gekapert worden? Also wir haben ja schon gesehen, der wird auch innerhalb der Linken verwendet und mir ist es jetzt zu wenig zu sagen, oh, dann ist doch die Linke von Rechten gekapert worden. Also ja, dieser Begriff hat irgendeine politische Funktion, das kann ich erstmal zur Kenntnis nehmen. Dann frage ich, für wen hat er welche politische Funktion? Das ist erstmal ein Begriff, der eine Markierung vornimmt zwischen mir und einer Gruppe, die mir in irgendeiner Form gegenübersteht. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt selber aus meinem Bereich komme, auf den Populismus gucke, vor allem dann auf den rechten Populismus, weil das ist schon der, der auch so empirisch am bedeutsamsten ist in Europa und den USA und inzwischen auch Teilen Lateinamerikas, dann muss ich sagen, da scheint es mir so zu sein, dass dieser Begriff Woke als Bezeichnung einer feindlichen Gruppe oder einer, die man irgendwie bekämpfen müsse, eine ähnliche Funktion hat wie Begriffe vor ihm. Die kann man, das haben wir ja auch schon gehabt, ne? Vor 10 Jahren war es die Social Justice Warriors, dann war es Political Correctness. Also das ist sozusagen eigentlich immer das Gleiche, was da gemacht wird. Und die Funktion, die das hat, ist eigentlich die zu sagen, da gibt es welche, die sind so eine Art Feinde des gesunden Menschenverstandes, der normal denkenden Menschen, vielleicht auch, sage ich mal, der Wissenschaftlichkeit. Und wir sind diejenigen, die das benennen. Deshalb wird der Begriff auch gerade von der radikalen Rechten und inzwischen auch von Konservativen, die teilweise deren Strategien kopieren, immer wieder wiederholt. Wir sind diejenigen, die das benennen. Und wir sind diejenigen, die einzigen, das ist das Entscheidende, die das auch bekämpfen. Ja, und in dieser Funktion muss ich das als jemand, der zum Rechtspopulismus und zur Demokratie forscht, zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Aber als eine fest umrissene Gruppe kann ich ihn nicht unbedingt sehen. Aber ich würde auch nicht einfach sagen, dass er nur von der Rechten gekapert worden sei. Er spielt für ihr eine bedeutende Rolle. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass dieser Woke-Begriff, ist eine Studie, die bezieht sich auf Großbritannien, dass dieser Woke-Begriff anschlussfähig ist weit über die radikale Rechte hinaus. Also auch in konservativen bis liberalen Netzwerken ist dieser Begriff anschlussfähig.
Also was ich noch ganz interessant finde, ist, als mir der Begriff das erste Mal untergekommen ist, war das noch eine Bezeichnung, mit der Leute sich auch selber bezeichnet haben. Ich kenne eigentlich mittlerweile kaum noch jemanden, der sich selbst als woke bezeichnet. Genau. Das ist fast ausschließlich auf eine Fremd- und Außenzuschreibung mittlerweile gewechselt. Also es werden Leute als woke benannt oder geframed oder bezeichnet. Ich kenne niemanden, der sich selber als woke noch bezeichnet eigentlich.
Same.
Ja, höchstens ironisch, ne?
Also ein
das Begriff, schon, ja.
In dem Kontext immer gerne, wenn man sagt, ich finde den Woke-Begriff nicht schön, weil er so unscharf ist und weil er so als Feindbild aufgebaut wird. Ein Begriff, der mir dann gerne mal entgegengeschleudert wird, ist linksidentitär. Und den finde ich also rein von der Kombination dieser Begriffe schon ausgesprochen geschmacklos. Also weil er halt diese Parallele zur identitären Bewegung herstellt, von der man nun sagen muss, also die ist ja nun definitiv außerhalb des demokratischen Spektrums und wo man also sozusagen dann eine behauptet, es gäbe eine Parallele dazu, die eben, sagen wir mal, aus identitätspolitischen Überlegungen auf der linken Seite, sagen wir mal, von der auch eine ähnliche Bedrohung für die Demokratie ausgeht.
Jetzt haben wir eine Frage im Chat, die ich gerne auch an euch alle weitergeben würde. Die fand ich nämlich sehr sinnvoll von Leberkäse-Toupet. Übrigens sehr geiler Name. Genau, Frage an euch alle. Was sollte man Menschen entgegnen, die das als Kampfbegriff verwenden? Also wie kann man damit umgehen? Kann man es irgendwie entkräften? Und so weiter. Ich nehme gerne erstmal Nora dran, aber ihr könnt euch natürlich alle selbst
ich glaube,
ergänzen.
Ich würde die erstmal fragen, was sie genau darunter verstehen. Und ich glaube, da kann man dann ansetzen. Also weil es eben weil es eben, wie ich zu Anfang meinte, eben dieser Lehre signifikant ist, würde ich erstmal fragen, was genau meinst du da, verstehst du darunter? Und dann kann man über die Inhalte reden, weil solange es so ein schwammiger Allgemeinvorwurf ist, keine Ahnung, kann ich ja kein Gespräch, kein sinnvolles darüber führen. Das heißt, ich glaube, da muss man dann tatsächlich erstmal in die Definition gehen und dann kann man über Inhalte reden.
Also das ist letztlich auch immer meine Strategie gewesen. Ich sage, was meinst du eigentlich damit genau? Dann kommt nur in der Regel nicht eine Präzisierung, was damit genau gemeint ist, sondern dann kommt in der Regel so ein Begriffswechsel. Also dann wird halt, ja, magst du lieber linksidentitär oder magst du lieber linke Identitätspolitik oder magst du lieber Poststrukturalismus? Wie willst du es denn sonst nennen? Immer mit der Maßgabe, dass da sozusagen das Vorhandensein und die Relevanz so eines allgemeinen Phänomens postuliert wird, das als wahnsinnig bedrohlich aufgebaut wird. Und letztlich immer in diesem Phänomen alles in einen Topf geschmissen wird und der Untergang des Abendlands postuliert wird daraus. Also das finde ich, ja, mir fällt auch nichts Besseres ein, als zu sagen, was meinst du denn damit konkret? Aber sehr weit kommt man damit letztlich bei den Leuten, die das als Kampfbegriff nutzen, kommt man damit nicht sonderlich weit in der Regel, habe ich den Eindruck.
Wobei es halt wichtig ist, rauszukriegen, ob sie es als Kampfbegriff benutzen. Also ich weiß, wir hatten bei uns am Stammtisch schon häufiger Diskussionen in die Richtung und genau das, da ging es auch wieder mit. Das mit dem Woken ist mir alles nicht geheuer und ja, was meinst du denn genau? Und am Ende, ne, stellte sich dann relativ schnell raus, da ging es ja darum, diese Dekonstruktion von Realität im philosophischen Kontext und dann so, ja, okay, also da kann man ja drüber debattieren. Andere Leute, die sich dann aufregen, dass Pippi Langstrumpfs Papa jetzt eine neue Berufsbezeichnung hat, ja, mit denen muss ich dann halt nicht so viel reden. Also, ne, es gibt da Themen, da kann man prima diskutieren, es gibt Themen, da denke ich mir, ja, reden wir mit dem anders drüber, ist dann auch gut. Also genau, man muss rauskriegen, was die Leute eigentlich genau wollen, wenn sie mit dem Begriff Woke ankommen. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem in der ganzen Debatte.
Marcel, möchtest du noch was dazu ergänzen?
Glaube, da kann ich. Es geht mir, glaube ich, ähnlich wie den Vorrednern.
Claudia, möchtest du es versuchen?
Keine Ahnung, geht es jetzt?
Dein
Ja,
Ton ist
willst
schon
du
mal
dann?
gut
Ja,
jetzt.
Na, immerhin. Wahrscheinlich würden mir erstmal 32 blöde Witze einfallen und bis ich bei Wokain oder Woca-Cola gewesen bin, haben alle vergessen, worum es eigentlich geht.
Vielleicht ist das sogar die beste Strategie.
Ja, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal über Yoko Ono gesprochen.
Du
Das
hattest ein ganzes Sammelsurium von Vogue-Wortschöpfungen.
Ist ja, wenn man so Echolalie-affin ist, wie viele Leute mit ja, so Neurodivergenzanteilen, dann fällt einem der sehr viel ein, weil es gibt halt auch so viele Wörter, wo Oko irgendwie vorkommt. Und dann aber ja, habe ja am Anfang auch erstmal alle gefragt, ob sie wissen, wer Woko Ono ist. Und hier für die Leute, die es auch wissen wollen, können es googeln. Ich finde das saulustig. Ja.
Also ich habe es
Absolut.
beim Googlen auch nicht verstanden, muss ich sagen. Also
Ja, also Woko Ono ist hier praktisch der Schimpfname, ist auch wirklich despektierlich gemeint für Meghan Markle, die Herzogin von Sussex. Und das hat ganz viele Dimensionen, durch die man sich, glaube ich, in einem ganzen Talk durcharbeiten könnte. Also es wird dir halt auch vorgeworfen, so wie Yoko Ono, die Fab Four gesplittet zu haben, als sie dieses Brüderpaar mit, also der hier englische Königshaus, das Brüderpaar mit ihren Frauen bezeichnet wurden. Und dann gab es ja den Mexit, als es Meghan, weil sie angeblich rassistisch behandelt worden wäre durch hier, was dann später rauskam durch Herzogin Catherine und jetzt König Charles, dass die gefragt hätten, ja, wie dunkel denn wohl das Kind werden würde und so weiter. Und das, ist sie dann da beleidigt abgereist, hat sich dann später rausgestellt, sie war wohl auch nicht so ganz nett zum Personal, die reihenweise gekündigt haben. Und gibt es ganz, ganz viele Dimensionen. Auch Aya, muss man noch dazu sagen, Yoko Ono, die da als die böse Splitterin da geframed wurde, so ganz ist es auch nicht gewesen. Auch John Lennon war nicht irgendwie der nette, sanfte Mann. Wer sich damit beschäftigen will und sich ein paar Kindheitsillusionen berauben will, möge sich da die Doku zu John Lennon anschauen. Die arme Yoko, ich weiß nicht, ob es Woko Ono verdient hat, so bezeichnet zu werden. Das kann ich nicht abschließend beurteilen, vielleicht schon. Wir haben halt da ganz viel Virtue Signaling und so weiter. Aber da sind wir wieder bei der Hagiografie. Ja, wie heilig muss man sein, um irgendwie Dinge fordern zu dürfen? Ja? Sind 80% genug oder müssen es 100 sein?
Ich denke, anständig behandelt zu werden, darf jeder fordern. Wo man das hoffentlich auch findet, ist in den nächsten Wochenenden. Und zwar, und damit sind wir jetzt beim Werbeblock angekommen, und zwar einmal in Leipzig bei unserem WTF-Festival und dann in Augsburg bei der SCAPCon. Die SCAPCon findet schon relativ bald statt, nämlich vom 9. bis 11. Mai in Augsburg. Und da gibt es ganz viele Themen. Es gibt das Skeptical am ersten Tag, am 9. Mai. Das ist auch, wie viel war es, Claudia? 8 €?
Ja.
Also ist, ne? Ist, kann man sich auch ein Einzelticket dafür kaufen, muss nicht den gesamten Konferenzbetrag zahlen. Und von Freitag, also, Entschuldigung, Freitag und Samstag dann ein Potpourri an verschiedenen Themen. Zum Beispiel, ich hatte das gerade eben schon angedeutet, von Dr. Norbert Aus, Betrachtung zu einem systematischen Review aus dem Bereich Fat Studies, oder Dr. Stefanie Dreifürst und Tine Ahlecke, Tarot, NLP und Hormon-Yoga, Schwurbelangebote an deutschen Volkshochschulen. Ein Thema, was mir sehr nahe liegt, Natur pur oder alles rein ins Kind, Prophylaxen im Säuglingsalter von Anna Brodersen. Also da gibt es wirklich, ich habe natürlich jetzt nur drei genannt, aber da gibt es einige mehr und es wird sehr spannend, denke ich. Und direkt am Wochenende danach, 17. und 18. Mai in Leipzig, ist eben unser WTF-Festival. Da dürft ihr auch sehr gerne zahlreich erscheinen und auch da ganz viele unterschiedliche Themen. Es geht um Körperlichkeit, Body Positivity, mein Thema, Monster und Models, Prothesen und Körpergeschichten. Auch da wieder nur ein paar
Radioaktivität und
Beispiele.
Flacherdler.
Genau, danke, Holm. Genau. Also auch da ganz viele verschiedene Themen. Christian von Aster ist auch da unter anderem dem Thema Schnittergevatter und Sensenmann, allerlei Geschichten vom Tod. Den kennen aufmerksame Zuhörer, Zuschauer auch. Ja, also das wird auf jeden Fall auch sehr cool. Und wir freuen uns auf jedes bekannte Gesicht, sowohl in Augsburg als auch in Leipzig. Genau.
Jo. Und wir freuen uns natürlich auch auf den nächsten WTF-Talk. Und der ist,
Genau.
weil wir heute ja einen eingeschobenen Sondertermin haben. Es wird dafür im Mai auch noch ein Termin ausfallen. Aber der nächste ist wieder ganz regulär am 6.5. Und da sprechen wir über Wissenschaftskommunikation. Auch wieder mit einer Gruppe von interessanten Gästen.
Genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen. Vielen Dank an Nora, Jochen, Claudia und Marcel und vielen Dank an dich, Holm, und vielen Dank an das Team im Background. Und wir
Ja,
sehen
heute
uns
vor
dann
allen Dingen,
nächste Woche.
weil herausfordernd, ein bisschen herausfordernder im Chat, glaube ich jetzt.
Genau,
Das
vielen Dank.
gewöhnt sind.
Ja,
Danke für die Einladung.
vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.